Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Caroline Fetscher, Autorin beim Tagesspiegel. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Eigentlich, liebe Frau Fetscher, müssten wir dieses Gespräch heute im Liegen führen.
Tja, wenn wir John Lennon und Yoko Ono wären.
Genau. Yoko Ono, John Lennon, heute vor 50 Jahren Bad In. Wir haben auch nicht die Ausstattung hier im Studio, muss ich dazu sagen. Also es wäre ein etwas unbequemes Liegen im Vergleich zu diesem schönen Liegen, das Weltgeschichte, ist vielleicht groß, aber Weltpopgeschichte geschrieben hat. Die beiden, die im Hotelzimmer in Amsterdam lagen, die große Aktion für Liebe und Frieden. Im Prinzip ist das ja auch die Zielsetzung, die wir hier jeden Mittag haben, Liebe und Frieden. Wir werden das gleich mal diskutieren, wie ein Bad In heute aussehen müsste, ob es das überhaupt noch geben könnte. Und vielleicht klären wir dann schon auch die Lösung auf andere Fragen, die sich heute stellen, wie wir Künstler glücklich machen können und das Internet dabei trotzdem frei bleibt. All das Thema in dieser Radiostunde. Mein Gast heute, Caroline Fetscher. Ich bin Corbinian Frenzel. Schönen guten Tag. Protestsound vor 50 Jahren, der klang so.
We love you and we can get peace if we want it. Okay? Peace.
Give Peace a Chance, John Lennon und Yoko Ono singen das im Bad. Das berühmte Bad-In von Lennon und Yoko Ono begann heute vor 50 Jahren. Erste Station war ein Hotel in Amsterdam und dieses spontane Lied kam dann in Montreal auf in der zweiten Bad-In-Woche. Als spontane Antwort auf die Frage eines Journalisten, was Lennon mit diesen Protesten bezwecke. Und seine Antwort, alles was wir sagen ist, gebt dem Frieden eine Chance. Die Publizistin Caroline Fetscher ist mein Gast heute. Sie waren da 10, 11 Jahre alt?
Ja, 9.
9? Oh, jetzt habe ich kindheitliche Erinnerung daran? Ja. Oder kam das erst?
Nein. Aber natürlich an den Tod. Also an den Tod von John Lennon oder beziehungsweise an seine Ermordung erinnert sich ja wohl jeder. Das war einfach so ein Schockmoment, das war wie eine Schockwelle, die um die ganze Erde ging damals.
Wie weit weg wirkt das heute auf Sie? Wir haben ja jetzt auf vielen Kanälen die Erinnerung daran, in Kalenderblättern, im Internet begegnet einem das ganz viel. Diese Art, dieses politischen Statements, ist das alles Hippie-Kram aus heutiger Perspektive?
Ja, um noch mal kurz anzuknüpfen, warum das damals so eine Schockwelle war. Ich glaube, das lag genau daran, dass er dafür stand, für diesen globalen Friedensgedanken, diese Hippie-Flower-Power-Idee. Und das ist ja durchaus da. Wenn ich mir heute jetzt die Millionen Kinder angucke, die für das Klima auf die Straße gehen, vorhin habe ich gerade gedacht bei Ihrer Frage, die müssten nur mal einfach an einem solchen Freitag alle Bettenläden besetzen.
Das ist eine schöne, das ist eine schöne Idee für den kommenden Freitag. Gerade hier in Deutschland, in Berlin, wird der prominent besucht sein von Greta Thunberg, die nach Berlin kommt zur Demonstration.
Genau, und das wäre sogar noch Reklame für die Bettenläden. Wenn die das geschickt anstellen, würden sie da noch ein paar Blumen verteilen.
Ja, obwohl dieses geschickt anstellen, das bringt mich wiederum auf einen Gedanken. Das war ja Kritik, die damals schon leicht aufkam an Lennon und Yoko Ono, dass dieses Power-Couple da irgendwie natürlich auch sich selbst ganz groß inszeniert. Und mittlerweile hat man ja fast den Eindruck, dass politische Protestaktionen auch häufig diesen Ruch haben, eigentlich auch ein Stück Eventhascherei zu sein. Und dadurch eben auch schnell verpuffen in der Wirkung.
Ja, das hat man der Greta Thunberg ja auch vorgeworfen. Es sind nun so viele Kinder da und Kinder und Jugendliche und haben eigentlich auch so wunderbare Argumente zu sagen, also ihr versaut uns das Klima von morgen. Da seid ihr schon gar nicht mehr da, seid ihr alle tot. Und wir müssen dann in dieser Welt leben. Das haben die kapiert. Und das finde ich sehr eindrucksvoll. Und bis auf jetzt Greta gibt es da auch keine großen Protagonisten oder Popstars in der ganzen Sache. Das ist tatsächlich mehr eine Kollektivbewegung, so wie Amnesty, Greenpeace und so weiter, wo man auch mehr den Namen der Gesamtgruppe kennt. Und hier kennt man Fridays for Future, ist sozusagen das Label oder die Fahne, unter der diese Kinder marschieren und laufen. Und auch die Thunberg-Greta hat es offenbar nicht drauf angelegt, Yoko Ono oder John Lennon zu imitieren.
Nein,
also
nein,
sie hat scheinbar keine Allüren in dem Sinn.
Ich hätte, diese Frage lag mir eigentlich in der Vorbereitung auf der Zunge, ob es heute wieder ein Bad In für den Weltfrieden geben müsste und wie das aussehen müsste. Ich habe jetzt schon rausgehört bei Ihnen, Ihre naheliegende Antwort sind eigentlich zum Beispiel diese Klimaproteste von Schülerinnen und Schülern.
No.
Ja. Sie haben, um Sie nochmal biografisch auch zu verorten, ja politische Kampagnen unter anderem für Greenpeace auch ganz stark mitgestalten in den 80er Jahren.
Ich war 10 Jahre hauptamtlich bei Greenpeace.
Ja. Haben also im Prinzip auch diese Form des politischen Happenings, also der Aktion, die eben einfach auch immer Bilder produziert, ja ganz stark mitgetragen, haben dann aber auch, ich bleibe in Ihrer Biografie und beim Stichwort Weltfrieden, in den 90er Jahren sehr intensiv nach Jugoslawien geschaut, auf die Jugoslawienkriege, auf die Kriegsverbrechen, die da stattgefunden haben. Wenn ich das jetzt mal gedanklich so zusammenfasse, hat das für Sie auch irgendwie so einen Punkt gebracht, zu sagen, okay, das ist schön und das ist gut, aber letztendlich ist es auch irgendwie naiv, weil die Substanz, nämlich eben der Nicht-Weltfrieden, ist letztendlich so stark?
Es hat mich vor allem immer mehr und mehr auf die Frage gebracht, was ist die Genese von Destruktion und die dazugehörige Frage, was ist die Genese von Empathie oder Konstruktivität und was für mich sehr eng zusammengehört. Und da bin ich dann mehr und mehr mutiert zu einer Sozialpsychologin oder sozialpsychologischen Sicht. Also wenn man in einem Kriegsverbrecherprozess sitzt und man hat hinter einer Panzerglasscheibe einen wirklichen Verbrecher vor sich, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt hat. Man weiß, der ist jetzt 4 Meter von mir entfernt, ist ein Mensch, der hat tausende andere auf dem Gewissen. Und der war mal, das habe ich mir dann immer gedacht, wenn ich in Den Haag da gesessen bin, im Internationalen Tribunal für das ehemalige Jugoslawien, der war mal ein Kind und ist über den Hof gelaufen, hat mit Hühnern gespielt, dem hat seine Mutter das Frühstück gemacht. Kein Mensch hat gesagt, du wirst mal später ein Massenmörder. Was ist da passiert? In einer Biografie muss etwas passieren, damit jemand zu solchen destruktiven Taten greift. Und genauso hat jede Gesellschaft eine Biografie, eine Kollektive, die aus vielen, vielen Einzelbiografien besteht. Und diese Destruktivität hat immer Ursachen. Und es hängt immer, das ist mein Fazit am Ende, sozusagen jetzt bin ich über 60, darf ich das auch sagen, das hängt immer mit der frühen Sozialisation zusammen und mit der Art, wie man mit Kindern umgeht, wie gewaltfrei, wie empathisch, wie intelligent, zukunftsorientiert. Ja. Und diese Kinder heute übrigens, die sind relativ angstfrei. Das ist jetzt auch fast die erste Generation, die zumindest europaweit mit Gewaltfreiheit groß geworden ist. Das Gesetz zur gewaltfreien Erziehung in Deutschland ist im Dezember 2000 verabschiedet worden.
Mhm.
Das ist nicht gerade mal volljährig geworden letztes Jahr.
Okay, dann muss man, Sie schauen da mit etwas größerer Geduld auf diese Zeitspanne, weil mein Impuls an dieser Stelle wäre gewesen zu sagen, wir hatten Yoko Ono und John Lennon mit diesen Aktionen, wir hatten die Hippie-Kultur der 70er Jahre. Also in der Biografie unserer Gesellschaft hätte ich gedacht, wäre das doch eigentlich eine ganz gute Kindheit gewesen, um heute eine viel friedlichere und weniger destruktive Welt und Gesellschaft vorzufinden.
Es sind die Kinder dieser Kinder, es sind die Enkel von John Lennon und Yoko Ono, die da jetzt auf die Straße gehen. Das hat noch mal eine Generation gebraucht. Und außerdem ist es natürlich ein asymmetrisches Fortschrittsentwickeln, was wir auf der Welt haben. Das heißt, in westlichen Ländern wie den skandinavischen, die also etablierte demokratische Rechtsstaaten seit langem, seit Generationen sind, wo die gute Greta Thunberg ja auch herkommt, und da ist man schon sehr, sehr viel weiter. Und auf anderen Kontinenten oder in nicht-demokratischen Ländern, da hat man noch Aufholbedarf. Ja? Also in Russland kann ich mir im Moment schwer vorstellen, dass die Klimakinder am Freitag nicht zur Schule gehen. Vielleicht täusche ich mich, aber ich kann es mir schlicht nicht vorstellen, weil man da noch auf dem Weg heraus aus dem autoritären System ist.
Droht das Ende eines freien Internets? Diese Sorge hat am Wochenende über 100.000 vor allem junge Leute auf die Straße gebracht in ganz Europa. Morgen entscheidet das Europäische Parlament über das neue Urheberrecht, das diese Sorgen nährt. Eine Reform, die, das sagen die Befürworter, auch im Internetzeitalter sicherstellen soll, dass Autoren, Fotografen, Musiker, andere Künstler weiterhin Geld verdienen sollen mit ihren Werken. An meiner Seite Caroline Fetscher, die eine klare Position hat in dieser Frage gegen die Gratiskultur im Netz, für Regeln, die das sicherstellen. Frau Fetscher, Sie machen sich keine Sorgen um den Fortbestand des freien Netzes?
ja, freies Netz. Wir haben uns an etwas gewöhnt, was eigentlich ganz unmöglich ist. Also daran, dass man eine Dienstleistung an jeder Zapfsäule gratis abzapfen kann. Das ist einfach ein unhaltbarer Zustand. Das ist, als ob ich in Supermärkte reingehen kann und mir überall aus den Regalen was rausholen kann. Wenn man sich daran natürlich eine Weile lang gewöhnt hat, ist es sehr schwer, diese Gewohnheit wieder zurückzudrehen.
Aber es muss passieren,
sagen Sie. Es ist nicht haltbar. Es ist nicht haltbar. Und wir sehen es ja bei den Zeitungen ganz dramatisch. Gott sei Dank gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wo sozusagen durch Gebührenfinanzierung eine fantastische Qualität von Informationen gewährleistet ist. Aber die freie Presse kann das nur geben, wenn die weiterhin bezahlt wird.
Jetzt gibt es, Frau Fetscher, wahrscheinlich diejenigen, die wirklich die radikalen Kämpfer für ein freies Netz sind, wo alles frei zugänglich ist und keine Schranken herrschen dürfen und auch solche Rechtefrage ausgeklammert bleiben. Ich glaube aber, das ist eine Minderheit. Diejenigen, die da vornehmlich protestieren und auch ihre Wortführer sagen, die Art und Weise, wie ihr das vorhabt, ist das Problem, weil ihr nämlich letztendlich Instrumente aufbaut und vor allem ein Instrument, die sogenannten Upload-Filter, die dafür sorgen könnten, dass eben nicht nur bei ungeklärten Rechtefragen Dinge nicht ins Netz gelangen, sondern dass erstmal die großen Plattformen relativ pauschal viele Sachen abblocken. Also kurzum, durch ein sehr grobschlächtiges, grobes Instrument dann in dem Fall wirklich die Freiheit des Internets beschränkt wird.
Also das grobe Instrument wird ja im Moment erstmal suggeriert. Wir wissen das ja gar nicht, ob das so funktioniert. Das Wort Upload-Filter kommt, soweit ich gehört habe, im Gesetzesentwurf gar nicht vor. Ich sag mal, gucken wir es mal einfach als Metapher auf dem analogen Bild an. Jemand nimmt sich ein Foto von irgendeinem anderen und klebt das riesig groß als Plakat auf eine Litfaßsäule. Das geht einfach nicht. Man kann nicht das geistige Eigentum anderer und auch das auch genauso die visuellen Produkte von anderen einfach benutzen, posten und machen damit, was man möchte.
Das Internet ist es ja nicht immer gleich die Litfaßsäule. Das ist zum Beispiel auch der kleine Brief, den Sie an Ihre Brieffreundin schreiben und da ein Foto von, ich weiß nicht, wer der Star Ihrer Jugend war, möglicherweise reingeklebt haben. Ganz viel Kommunikation im Internet findet ja auf dieser Ebene statt. Findet auch statt, auch das ist ein künstlerischer Teil. Wir werden uns heute um 17 Uhr in der Studio 9 Sendung auch damit beschäftigen, die sogenannten Memes, dass man also aus existierendem Material neue lustige Weiterentwicklung macht, Theresa May tanzen lässt zum Brexit-Song, was auch immer. Und all diese Dinge, weil die großen Konzerne, um die es hier geht, die Sorge haben könnten, oh, Rechte können verletzt sein, werden dann weggefiltert. Das würde das Internet schon ärmer machen.
Das ist offensichtlich, ich bin auch keine Technikexpertin, aber das ist offensichtlich noch überhaupt nicht klar, wie da gefiltert wird. Und da müsste man einfach auch in der Praxis dann Anpassungen vornehmen. Das muss man erstmal anfangen zu probieren und dann das anpassen. Worum es in diesem Copyright-Reform in der Vorlage geht bei der EU, ist ja nicht nur der sogenannte Upload-Filter, sondern die Lizenzgebühren, die große Konzerne wie Google und Facebook bezahlen sollen dafür, dass sie Snippets, das heißt kleine Informationsanteile, Überschriften, Zwischenüberschriften, Unterschriften von Presse und anderen Berichten benutzen. Das heißt, man geht zu Google, man sucht etwas, meinetwegen jetzt Stichwort Yoko Ono Lennon und findet dann dazu, was in der Zeit, in der Welt, in der Süddeutschen, in Tagesspiegel oder sonst wo jemand geschrieben hat. Und das findet man sozusagen als Überschrift, kann das dann anklicken. Daneben rechts und links kann Google seine Werbung für Kreuzfahrten oder sonst etwas stellen.
Kreuzfahrten in Norwegen beispielsweise.
Wollen wir jetzt gar nicht.
Lassen wir an dieser Stelle, ja.
Also für irgendwelche Chalets an der Côte d'Azur oder sonst wie. Und das heißt, Google benutzt unseren Content, wie man es nennt, unsere Inhalte, die von uns generierten Recherchen, Meinungen, Kommentare etc., um das für seine Werbefläche auszubeuten.
Ja.
Und da sagt Google, argumentiert umgekehrt, was man durchaus, dürfen sie machen. Ja, wenn wir euch nicht ins Netz bringen würden, würden euch die Leute nicht finden. Und es ist richtig, dass eine Hand hier die andere wäscht und benutzt. Mhm. Aber
die eine hat ein bisschen mehr davon.
Die Proportion ist gigantisch unterschiedlich.
Frau Fetscher, absolut d'accord. Ja. Und das sage ich auch als öffentlich-rechtlicher Journalistin, absoluter Solidarität mit allen Journalistinnen und Journalisten, die eben bei Verlagen arbeiten, wo sie ja wirklich das Geld direkt verdienen müssen für das, was sie tun. Gleichzeitig ist aber auch, und ich glaube, da steuern wir einerseits auf einen Generationenkonflikt hin und vielleicht auch auf eine technische Wendezeit, ist ja diese Tatsache, dass wir, wenn wir was eingeben bei den verschiedensten Suchmaschinen und dann wunderbare Ergebnisse kriegen und einen Zugriff darauf haben, ja, der absolute Quantensprung und das Wunderbare an diesem Internet.
Großartig.
Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass wir alte Branche, Verleger, Journalisten, so ein bisschen so sind wie die Restauratoren im 19. Jahrhundert, die versuchen, diese neue Welt irgendwie aufzuhalten. Und ich glaube, wir müssten mehr Energie hineinstecken, wie wir das hinkriegen. Diese freie Verfügbarkeit, diese Offenheit des Netzes weiterhin sicherzustellen und nicht überall Bezahlschranken zu sehen und dergleichen. Und gleichzeitig aber natürlich das berechtigte Interesse haben und das sicherstellen müssen, dass Menschen, die Inhalte produzieren, dafür Geld kriegen.
Ja, ein Weg wäre doch genau das, dass Google jetzt den Verlagen von seinen Abermilliarden und Facebook etwas abgibt, sodass die Verlage es sich leisten können, weiterhin auch freies Material ins Netz zu stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere, es gibt ja mehrere Entwürfe, wäre so eine Art GEMA, das heißt, meinetwegen zahle ich 5 oder 8 Euro im Monat und habe dafür freien Zugang zu 20 Zeitungen, die ich mir ausgesucht habe im Netz. Oder es gibt öffentlich-rechtliche Zeitungen. Wenn es öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gibt, warum soll es nicht auch Printmedien geben? Ja. Es gibt eigentlich gar keinen Grund.
Formulieren wir es in den Begriffen dieser Zeit, nennen wir es Flatrate für Qualitätsjournalismus.
Genau.
Wo man sagen kann, es wird pauschal bezahlt und dafür hat man Zugangsmöglichkeiten.
Aber mit den Großkonzernen gibt es ja mehrere parallel existierende Probleme, eben auch die Besteuerung, die fehlt, nicht? Also diese Dinger, diese Dinosaurier, großen Dinger, die sind ja Dinosaurier, die aus der Zukunft auf uns zukommen, nicht aus der Vergangenheit, die sind so derartig exponentiell gewachsen, dass überhaupt niemand weder steuerlich noch rechtlich noch mental dahinter hergekommen ist, was sich da entwickelt. Die haben ja sich selbst in der Entwicklung kaum beobachten können. Ja. Also kann man dieses berühmte Luhmann-Zitat, die Gesellschaft kann sich nicht selbst beobachten, sehr schön anwenden. Mhm. Also das hat sich alles von innen heraus mit einer Eigendynamik exponentiell entfaltet, dass man jetzt heute sozusagen in der Mischung aus Regulierung und Einhegung versucht, das in den Rechtsraum hineinzubringen. Es ist ja auch jenseits eines Rechtsraums ist da ein anomischer Raum entstanden. Das Darknet und das Internet und so weiter, da sind Dinge möglich. Die sind in der analogen Welt verboten oder einfach gar nicht legitim, nicht gestattet, nicht normal, nicht wie auch immer, nicht den Normen entsprechend. Es ist sozusagen ein enormer oder nicht normativer Raum mit dem Internet entstanden.
Mhm. Und ich glaube, die Normen, die jetzt versucht werden anzulegen auf europäischer Ebene, vielleicht können wir uns zum Abschluss darauf einigen, aber sie dürfen auch zurückziehen. Aber mein Eindruck ist, diese Normen, die da versucht werden anzulegen durch das Urheberschaftsrecht, sind ein bisschen zu sehr alte Welt und müssten vielleicht noch mal sehr streng überarbeitet werden auf die Frage, welche Nebenwirkungen könnte das haben, die letztendlich dann eben diese Gefahr in sich birgen, die Freiheit des Netzes zu stark einzuschränken.
Also noch ich glaube, das noch kann man Runde wirklich nur lernen, learning by doing, das kann man wirklich nur rausfinden, indem man anfängt mit regulieren und etwas einschränkend und einhegend vorzugehen und dann Schritt für Schritt zu gucken, was man da noch anpassen muss. Das geht anders gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht vorauszusagen und da kann man so ein Mikrogesetzesentwurf kann man gar nicht in dem Detail herstellen. Das muss man einfach auch ausprobieren in der Praxis.
Wer wissen will, was er bekommt, wenn er oder sie wählen geht am 26. Mai bei der Europawahl, der weiß ab heute idealerweise ein bisschen mehr. Die Union, erstmals CDU und CSU gemeinsam, stellen gerade in diesen Minuten ihr Europawahlprogramm vor. Und die SPD hat dies auch getan am Wochenende mit einem Konvent und mit einer SPD-Chefin Andrea Nahles, die unter anderem das versprochen hat.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sagen, wir brauchen ein Europa des Zusammenhalts, der gerechten Löhne, des Friedens und vor allem ein Europa, das den Mensch zum Maß der Dinge wieder macht. Das ist das Entscheidende für Europa, liebe Genossinnen und Genossen.
So, bis jetzt war es die Sonntagsrede, aber es geht weiter.
Das heißt konkret Investitionen in Köpfe, in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur. Jeder Euro, den wir hier in Europa investieren, damit die Lebensverhältnisse nicht weiter so auseinanderdriften, sondern wieder zusammenkommen, ist ein gut investierter Euro. Das ist es, was wir brauchen. Mittel für Investitionen und nicht für rüstungspolitische Abenteuer, liebe Genossinnen und Genossen.
Andrea Nahles, die SPD-Chefin. Das pazifistische, soziale Europa versus eine EU, die, das hat Markus Söder gerade noch gesagt, bevor er in die Sitzung gegangen ist zum Programm vorstellen, aus der Sicht der Union eben keine Verteilungsunion werden dürfe, sondern eine Stabilitätsunion bleiben soll. Welches Europa gefällt Ihnen besser?
Tja, das ist eine
das
super
Frage. Das sind immer diese Entweder-oder-Fragen.
Junge, ne? Junge. Erstmal bin ich ein bisschen erstaunt über das CDU-CSU-Programm, beziehungsweise sind da viele Dinge drin, die ich für relativ populistisch halte.
Nämlich?
Also jedes dritte Wort ist Asylbewerberleistungen auf ein Minimum beschränken. Und da sind sie auch immer für EU-Kooperation, also wenn es darum geht, etwas zu drosseln und einzuschränken, was für die Ärmsten oder für die Migranten da sein soll. Keine missbräuchlichen Kindergeldtransfers etc. Das sind natürlich die Stichworte, die der Wählerschaft, der Constituency, wie man so schön sagt, von CDU, CSU besonders gut gefallen. Und dann sowas wie Bargeld ist gelebte Freiheit, da kann ich mit. Ich finde auch die
also
Idee,
gegen die
dass man nur noch
Bargeld.
Kreditkarten hat und überhaupt nicht mehr Münzen in der Hand hat oder Scheine, also so ein völlig, völlig virtuelles Geld nur noch hat. Da bin ich auch konservativ, da bin ich ansprechbar. Und ganz toll, und das ist eigentlich, hätte ein SPD-Vorschlag sein müssen, meiner Ansicht nach, ist das kostenlose Interrail-Ticket für jeden 18-Jährigen, was die CDU da haben möchte.
Ja, interessant. Ja. Übrigens, ich glaube, aber das müsste man nochmal recherchieren, ich meine, das ist allerdings geklaut von den Grünen.
Ja, das gibt es schon lange als Vorschlag. Ich finde auch, das sollte man wirklich jedem 18-Jährigen zum Geburtstag so eine Art EU-Pass schenken mit irgendwelchen Vouchers und Bons und Tickets drin. Weil es macht die EU ja viel zu wenig für sich Reklame. Ich habe mindestens dreimal schon einen Artikel drüber geschrieben. Wenn ich mir hier das Haus der Europäischen Kommission angucke in Berlin, das ist direkt unter den Linden gegenüber vom Hotel Adlon.
Prominenter
ungefähr.
Platz am Brandenburger
Ganz
Tor.
Toller Platz, genau. Da ist so karges Material, da könnte man so fantastisch was draus machen, dass man Schulklassen, eigentlich jeder Schulklasse, solches Material zur Verfügung stellt, in ganz Europa. Man muss ja nicht immer mit einem kleinen Europafähnchen winken.
Ja, genau, das wäre gerade jetzt meine Sorge gewesen an der Stelle, dass man, weil wir haben ja jetzt die politische Auseinandersetzung bei dieser Europawahl.
Aber Interrail ist ja was Habbares. Das ist ja wirklich was, damit kann ich mich bewegen. Das ist was. Das ist nicht nur ein Fähnchen oder irgendeine kleine Broschüre oder ein Flyer.
Das ist wahr. Aber gut, ich glaube, mehr Broschüren brauchen wir nicht. Ich glaube, da werden schon eine ganze Menge produziert. Frage ist natürlich bei der politischen Auseinandersetzung, zeichnet sich da sowas ab? Haben Sie den Eindruck, dass man weiß, okay, wenn ich die SPD wähle, dann kriege ich dieses Europa und wenn ich die Union wähle, kriege ich ein anderes?
Es sind eigentlich komplementäre Teile. Ich denke, jeder überlässt da auch dem anderen das, wovon er weiß, dass es dessen Wählerschaft anspricht. Entweder ist es ein Silent Agreement, dass man sich darauf stillschweigend geeinigt hat, oder man hat tatsächlich sich auch das so zurecht diskutiert miteinander. Es gibt sicherlich ein Grundimpuls bei der SPD zu sagen, wir wollen dieses sozialere Europa, wobei es natürlich auch wenn man jetzt sagt, es soll flächendeckend von Portugal bis Schweden oder Lettland dieselben Sozialhilfesätze geben. Und so.
Das ist natürlich aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Das ist jedenfalls, wollte ich sagen,
solche Utopien sind in der Tat einfach nicht machbar. Ja? Und da muss man tatsächlich auch noch mal immer die Unterschiede, die ökonomischen Unterschiede von Land zu Land betrachten und so weiter.
Caroline Fetscher, mir lag auf der Zunge zu sagen, diese Woche wird die entscheidende Woche, was den Brexit angeht. Aber ich will nicht ganz ausschließen, dass diese Formulierung nächsten Montag noch genauso gilt. Was ist der Stand heute? Theresa May in Trouble, auch nicht ganz neu. Eventuell die Dimension, die Sun titelt heute, Theresa, deine Zeit ist abgelaufen. Aber auch das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Es würde sich auch gar nichts ändern. Also wenn der Putschversuch gegen Theresa May jetzt erfolgreich wäre, von einigen Abgeordneten aus ihrer eigenen Tory-Partei, dann würde sich ja trotzdem an den Mehrheitsverhältnissen innerhalb des Parlaments wenig ändern. Und das Ganze ist eine solche Tragödie. Es ist so eine immense Zeitvergeudung. Das ärgert mich jetzt immer am meisten.
Damit wir jetzt
uns alle damit beschäftigen, mit einem vollkommen unnötigen, absolut blödsinnigen Projekt. Ja.
Mein Angebot an dieser Stelle ist, gerade im Blick auf die Zeit, wir könnten das jetzt auch sofort abschließen. Es sei denn, Sie sagen, es gibt da heute, gerade heute, einen wichtigen Gedanken, den man sagen müsste.
Es gibt jetzt einfach Hoffnung, durch die Millionen Leute, die diese Petition unterzeichnen, ein neues Referendum abzuhalten, etwas nachgedacht werden kann und revidiert.
Stand jetzt 5 Millionen Briten.
Und das innerhalb von 3-4 Tagen.
Und natürlich kommt dazu die 1 Million, die am Wochenende, am Samstag auf der Straße war in London demonstriert hat.
Hoffnung.
Gut, jetzt könnte man aber natürlich sagen, es gab ja eine Abstimmung. Und man kann eine politische Zerrissen.
Aufgrund falscher Tatsachenbehauptungen. Da hatte Boris Johnson mit den verrücktesten Zahlen um sich geworfen. Da waren junge Leute nicht hingegangen, weil sie dachten, dass das ohnehin nicht sein kann, dass die Briten für den Austritt stimmen etc. Und es gab diese Cambridge Analytica-Skandale. Also es war derartig manipuliert, was da passiert ist. Und es ist ja auch nur knapp die Hälfte der Bevölkerung, wenn ich jetzt immer heißt the British people, dann vergisst man, dass 49% von denen, die abgestimmt haben, nicht so abgestimmt haben. Und nochmal, glaube ich, 30-40% haben überhaupt nicht abgestimmt.
Ja, also, das stimmt. Aber natürlich, es bleibt, glaube ich, darauf können wir uns einigen, eine zerrissene Situation. Das Land ist sich innerlich, und das sieht man ja auch im britischen Unterhaus, eigentlich nicht einig, was man will. Insofern wäre die Frage, ob man Heilung herstellt über einen Fehler, den man in der ersten Runde gemacht hat, eine so schwierige Frage dem Volk vorzulegen und da so schwierigen Vorzeichen, wie Sie es gerade auch dargestellt haben, ob dann wirklich eine Heilung käme, wenn man sagt, bitte nochmal abstimmen.
Es wäre, wenn ich Theresa May wäre. Ich meine, ich finde, es gibt eigentlich nur einen Satz, den sie sagen kann. We made a very big mistake. Wir haben einen riesen Fehler gemacht. A huge mistake. Und den müssen wir korrigieren. Das wäre Mut. Das wäre politischer Mut.
Man muss zu ihrer Ehrenrettung immer wieder sagen, kann verschiedene Sachen sagen, aber sie war ja auch eine, die eigentlich nicht austreten
genau,
wollte.
Genau, sie wollte gar nicht.
Union. Deswegen hat aber diesen Satz nie wieder gesagt.
Im Moment. Ja.
Gut, wir schauen mal auf diesen Tag und schauen mal, ob am Ende dieses Tages Theresa May noch Premierministerin Großbritanniens ist. Aber in der Tat, wahrscheinlich würde das wenig ändern. Und wahrscheinlich ist genau das auch der Grund, warum sie es auch heute Abend noch sein wird. Es gibt eine Situation und deshalb gibt es eine Diskussion. Die Situation ist diese, eine Masernwelle in Deutschland, bereits 150 Fälle in den ersten 8 Wochen des Jahres 2019. Im Jahr zuvor gab es im ganzen Jahr nur 56 Fälle, das zum Vergleich. Und das ist die Diskussion. Die Große Koalition will deshalb eine Impfpflicht für Kinder prüfen, was auf Kritik stößt. Caroline Fetscher, auch auf Ihre?
Ja, im Prinzip finde ich erstmal präventive Maßnahmen immer gut. Es gibt jetzt auch diese U-Untersuchungen, also unter 3, unter 6, unter 10 und so weiter.
Für Kinder,
für
dann,
die verpflichtend sind, zumindest sind sie verbindlich. Und man wird dann nochmal angeschrieben vom Gesundheits- und vom Jugendamt, wenn man nicht hingeht. Ich halte für all solche Sachen im Prinzip für sehr gut. Das gehört irgendwo zur Fürsorgepflicht des Staates.
Ja, aber da ist natürlich dann diese entscheidende Grenze zwischen Fürsorgepflicht, dran erinnern, empfehlen, immer wieder darauf hinweisen oder aber wirklich die Sache zu sagen, der Kinderarm muss verpflichtend in Ärztehand, um eben die Nadel mit dem Impfstoff verpasst zu bekommen. Also der Zwang.
Ja, also früher sind auch die Schulzahnärzte gekommen, haben sich die Kindergebisse angeguckt.
Machen sie noch
und
immer.
Ich weiß nicht, ob man dann zum Zwangskariesbehandlung geschickt wird. Aber es Aufklärung darüber ist natürlich das Allerwichtigste, dass man diese Mythen über das Impfen beseitigt. Es gibt ja die irrsten Geschichten da, das würde Autismus verursachen etc., was alles wissenschaftlich widerlegt ist. Aber genauso gibt's ja die verrücktesten Mythen überhaupt im Moment und Verschwörungstheorien wiederum im Internet kursierend meistens, ja.
Es ist, ist interessant, wenn ich da einhaken darf, dass es wirklich gerade um das Impfen einen derartigen Kulturkampf gibt. Mhm. Also das ist ja für einen sehr kleinen Teil, aber doch für einen Teil von Eltern ja wirklich zu einer Glaubensfrage.
Ja, es wird dogmatisch. Und in der Tat hat es ja sogar manchmal mit dem Glauben zu tun. Wenn es jetzt nicht ein sozusagen Öko-Fundamentalismus ist, dann kann es auch so ein Gottesfundamentalismus sein. Es ist Gottes Wille, dass eine Krankheit kommt und dann muss man die auch durchstehen und so weiter. Was ja schon leicht eine sadistische Komponente haben kann. Auf alle Fälle gibt es eine staatliche Fürsorgepflicht für Kinder. Die ist da, wenn die Eltern nicht ihrer Fürsorgepflicht nachkommen. Das steht im Gesetz, das steht im Grundgesetz.
Es gibt jetzt im Bereich des politischen Raums eigentlich vor allem ein Argument, das gegen diese Pflicht ist. Und das ist unter anderem von den Grünen hervorgebracht worden, dass es am Ende kontraproduktiv ist. Also dass man damit eher noch abschreckt. Etwas, was verpflichtend ist, dann möglicherweise noch zu stärkeren Gegenreaktionen führt. Am Ende zu einer geringeren Impfquote, wenn es dumm läuft.
Na, wenn es in den Kitas und Schulen passiert, dann wird es schwierig sein, eine geringere Impfquote zu haben. Aber das ist natürlich richtig schwierig, weil man da dann sozusagen auf das Kind zugreifen müsste, während die Eltern abwesend sind. Ich denke tatsächlich, die Aufklärung wäre das Allerwichtigste. Mhm. Das hat auch bei der AIDS-Kampagne am allermeisten geholfen. Man konnte damals ja noch viel, viel weniger, kann man Leute zwingen, sich zu schützen. Aber sie haben angefangen, es zu tun, nachdem sie gewusst haben, wie wichtig das war. Mhm. Und das war übrigens, ja, das hat dafür Rita Süssmuth sehr gekämpft, damals gegen den Widerstand der gesamten CDU, restlichen CDU, ihrer eigenen Partei.
Also mit Blick auf heute, Caroline Fetscher sagt ja zur Impfpflicht bei Masern, bei Kindern.
Und vor allem ja zur Aufklärung.
Okay, in der Reihenfolge. Diese Sendung ist nicht ohne Ende. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen.